Gnade sei mit euch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute Vormittag soll es in der Predigt um das Thema gehen: Schaue nicht auf deine Niederlage, sondern auf den Sieg Jesu. Schaue nicht auf deine Niederlage, sondern auf den Sieg Jesu. Und der Text dazu steht im Matthäusevangelium Kapitel 4 in den Versen 1 bis 11. Das ist die Versuchungsgeschichte Jesu. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Da wurde also unser Herr Jesus Christus zu Beginn seines öffentlichen Wirken vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Ich weiß nicht, wie es uns da so geht. Es ist ja irgendwie erstmal seltsam, was das Ganze denn soll. Ganz bewusst vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden, um in Versuchung geleitet zu werden, kannst du auch sagen. Warum ist das passiert? Warum hat der Heilige Geist überhaupt den Herrn Jesus zu solch einer Begegnung mit dem Versucher geführt? Dafür gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist dieser: Gott lässt das geschehen, um seinem Widersacher, dem Teufel, zu zeigen, der zweite Adam wird aus der Versuchung anders hervorgehen als der erste Adam. Nicht als Unterlegener wie dieser, sondern als Sieger. Das wollte er dem Teufel klar machen. Der Teufel ist ja nicht allwissend, dem musst du was klar machen. Und weil Jesus dieser Versuchung widerstand, bekam ja auch der Teufel kein Anrecht an Jesus. Und Jesus konnte sein Heilswerk also dann vollbringen. Da finden wir eine schöne Erklärung auch zu im Römerbrief, Kapitel 5, in den Versen 17 bis 19, wo es heißt: Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden die Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das ist also der erste Grund. Und der zweite Grund, warum Jesus in diese Versuchung hineingeführt wurde, ist: Gott will uns Menschen deutlich machen, du, mein Sohn, ist wirklich Mensch geworden. Denn zu unserem Menschsein, da gehört das dazu, versucht zu werden, vom Teufel angegriffen zu werden. Petrus hat mal geschrieben, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und Gott will uns ganz klar machen: Hallo, mein Sohn ist wirklich ganz Mensch geworden. Er stand mit beiden Beinen auf der Erde und wurde genauso versucht wie ihr. Und da muss man ja sagen, was für ein Gott, dem es nicht gleichgültig ist, wie es seiner Menschheit geht, sondern der seinen Sohn in diese Welt schickt, damit er auch versteht, wie es uns Menschen geht. Und Der Hebräerbrief, der hat das nämlich mal so gesagt, denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen des Satans ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen, weil er uns versteht, weil er dich versteht, weil er Mensch war, weil er weiß, was angegriffen sein, was Versuchungen heißt. Und deshalb, wenn wir in diese Dinge hineinkommen, klar, manchmal geht man so in Selbstmitleid auf, ach ich armer Tropf und warum ich und diese Dinge. Das Beste ist wirklich, wenn wir zum Herrn fliehen, wenn wir wirklich zum Herrn gehen mit unserem Angegriffensein, mit unseren Versuchbarkeiten, mit unseren Niederlagen. Und vielleicht dann auch mit diesem Gebet, was Jeremia so in seinem Klagegebet gerufen hat. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, Herr, so wird mir geholfen. Und dass ich so also zum Herrn komme mit diesem Ruf. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so wird mir geholfen. Denn du hast einen Herrn, der weiß, wie dir zumute ist. Er war in dieser Versuchung hinein gewesen, diese Sache. Und der dritte Grund ist, das lässt sich an einer Parallele zu Israel erkennen, und zwar im 5. Buch Mose 8, Vers 2, heißt es, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bisher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Und jetzt kommt's. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Wenn der Herr es zulässt, dass wir in Versuchung geraten, dass wir angegriffen werden, dann kann das auch eine Prüfung sein, damit wir erkennen, wer wir sind. Manchmal meint man ja, oh Mann, ich habe das alles in der Tasche, was bin ich doch für ein toller Christ. Und dann kommen Schwierigkeiten im Leben, Herausforderungen, Probleme, manchmal auch Krankheiten. Und dann ist die Frage, bin ich trotzdem beim Herrn, halte ich mich an ihm? Es ist nicht schlimm, wenn du das dann erkennst, das tue ich nicht. Das ist ja gut, deshalb passiert das ja auch. Denn wenn ich das erkenne, was kann ich machen? Zum Herrn fliehen, haben wir ja gerade gesagt. Dann kannst du nämlich zum Herrn gehen und sagen, hey, ich bin doch nicht so ein toller Typ oder was weiß ich alles, aber ich bitte dich, hilf mir, hol mich raus. Und manchmal funktioniert das auch nicht so richtig und dann kann ich also auch nur noch sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, aber darauf vertrauen, dass er das geknickte Rohr, ich bin ja geknickt, da nicht zerbrechen will. Und das hat er ja gesagt, will er nicht tun. Das geknickte Rohr will er nicht zerbrechen und den glimmenden doch nicht auslöschen. Und deswegen, also manchmal, ja, werden wir also geprüft. Und jetzt der Herr Jesus, der geht also ebenfalls in die Wüste, ließ sich also von dem Heiligen Geist dorthin leiten, um auf die Probe gestellt zu werden. Und zwar, ob er Gott wirklich gehorsam sein will. Ob er wirklich bereit ist, den Opfertod zu sterben für eine gefallene Menschheit. Da setzt sich der Herr Jesus dieser Versuchung aus, denn er wollte ganz sicher sein, den Karl, den Thorsten oder die Tine oder Sarah oder wie du auch jetzt heißt, der du hier heute Morgen sitzt, ich möchte diesen Menschen von seiner Schuld befreien. Ich möchte ihn herausholen aus der Gottesferne, die Schuld ja mit sich bringt, und in die Gemeinschaft mit Gott hineinführen. Und deshalb hat der Herr Jesus das auch auf sich genommen, zugelassen oder ist in die Wüste gegangen, wird vom Teufel versucht, um sich nochmal klarzumachen, ja, ich bin bereit, für die Menschheit zu sterben. Also diese drei Gründe, warum der Heilige Geist den Herrn Jesus in die Wüste geführt hat, um vom Teufel versucht zu werden. Und jetzt wollen wir uns mal die drei Versuchungen genauer anschauen. Diese drei Versuchungen, der Teufel widerstand, das kannst du also in drei Punkte fassen. Das erste, beiß ruhig zu. Das zweite, stürz ruhig ab. Und das dritte, knie ruhig nieder. Das Erste, beiß ruhig zu. Jetzt ist der Herr ja in der Wüste fastet. Fasten heißt da, ich nehme eine besondere Zeit, um mich auf Gott auszurichten, um mich auf Gott zu orientieren, mich für Gott zu öffnen. Und er genießt diese Einsamkeit im Umgang mit seinem himmlischen Vater. Stärkt sich für die kommenden Aufgaben, die da vor ihm liegen, durch Fasten und Beten. Und dann 40 Tage. 40 Tage Fasten, 40 Tage nichts essen, 40 Nächte Magenknurren. Müssen wir so sehen. Weil, wir haben es ja gerade gehört, Jesus ganz Mensch wie wir. Hat er also wahrscheinlich auch einen Wahnsinnshunger gehabt. Und wie in der Geschichte von Adam und Eva ist der Teufel plötzlich da. Wir wissen nicht, wo er herkommt, aber er ist da. Er wird auch nicht beschrieben. Es wird auch überhaupt nicht fantasiert, wie er jetzt da aussieht, sondern er ist plötzlich da und will, dass Jesus auf ihn hört. Will Jesus abbringen von diesem Heilsweg am Kreuz, weil das heißt ja im Klartext, man wendet sich ab von der Macht der Finsternis und geht hin zu der Macht des Lichtes, zu Gott hin. Und Satan verliert seine Herrschaft. So, und das will er ja nicht. Und deshalb will er Jesus also durch die Versuchungen von diesem Weg abbringen. Fängt an am schwächsten Punkt. Was ist der schwächste Punkt? Hunger. Wenn du Hunger hast, dann hilf ich auf Hunger. Und dann kommt dieses. Du bist doch Gottes Sohn. Für dich ist es auch kein Problem, aus Steinen Brot zu machen. Ein Wort, Jesus, und dein Hunger ist besiegt. Mach aus Steinen Brot, beiß ruhig zu. Was wäre passiert, wenn Jesus zugebissen hätte? Wenn er wirklich aus Stein Brot gemacht hätte, dann hätte er doch die Wunderkräfte, welche Gott ihm anvertraut hat, zum Selbstzweck missbraucht. Er hätte nämlich dann eigenmächtig die Bedingungen des Menschseins, den er sich ja unterworfen hat, indem er da in Bethlehem als Baby geboren wurde, er hätte sich diesen Bedingungen des Menschseins aufgehoben, den er sich ja freiwillig unterworfen hat, hätte aufgehoben. Er hätte seine Erniedrigung, seine Menschwerdung wieder abgegeben und die Gottessohnschaft wieder an sich gerissen und er hätte dann nicht sagen können, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das war Jesus klar. Deshalb blieb er standhaft. Beißt nicht zu. Obwohl er sicherlich einen Wahnsinnshunger hatte. Denn Jesus wusste um dieses größere Problem, nämlich das Problem der Schuld, das Problem der Gottesferne. Und da wird er lieber selber zum Brot des Lebens, damit Menschen bei ihm ihren Lebenshunger gestillt bekommen. Und so begegnet er Jesus dem Teufel mit diesen Worten aus 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ich habe eine Frage, ihr lieben Gottesdienstteilnehmer. Wovon lebt der Mensch wirklich? Nur vom Brot allein? Vom Besitz? Von seinem Schaffen, von seinem Tun, von dem Lösen seiner Probleme, von der Anerkennung und dem Beifall der Menschen? Oder gehört nicht zur wichtigsten Grundlage seines Lebens der Umgang mit dem lebendigen Gott, seinem Schöpfer? Mit dem lebendigen Gott und mit seinem Wort, das wir ja hier in der Bibel haben. Wisst ihr, ich sehe, die Versuchung, die da ist, ist oftmals schleichend. Sinn und Inhalt, Befriedigung und Sättigung seines Lebens in Erfolg und Arbeit zu suchen und nicht in Jesus, der wirklich satt macht. Mit seinem Beiß ruhig zu tritt der Teufel auch gerne an uns heran. Weißt du, wie das geht?
Beiß ruhig zu.
In dem immer mehr haben wollen. Beiß ruhig zu, indem du an deinem 7-Tage-Pensum festhältst. Du brauchst den Feiertag nicht zu heiligen. Sprich, den Sonntag als einen besonderen Tag zu nutzen, um deine Beziehung zu Gott zu investieren, intensivieren. Beiß ruhig zu. Vernachlässige das Bibellesen im Alltag und das Gebet. Den Gottesdienstbesuch am Sonntag. Verschiebe ruhig die Prioritäten in deinem Leben.
Immer wieder kommt es ja dazu in unserem Leben, und da muss ich mein Leben ja auch, ich predige mir ja immer selber, wenn ich hier vorne stehe,
mir klar machen, wo habe ich denn zugebissen? Das heißt, wo ist der Herr oder wo hat der Herr nicht den ersten Platz in meinem Leben gehabt? Denn wenn man sein Leben betrachtet, dann kann einem schon erschrecken, wo man überall zugebissen hat. Und wenn du 60 plus bist, noch hast du noch ein längeres Leben hinter dir, dann hast du noch öfter zugebissen. Nee, aber da kriegst du manchmal echt, also das zieht dich runter. Das kann ich echt runterziehen, und der Teufel versteht es ja auch. Ne? Hey, weißt du noch damals, wo du dazu gebissen hast? Weißt du, ich bin so froh, dass der Jesus nicht aus Steinen Brot gemacht und zugebissen hat, sondern dass er dem Vater gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Denn weil er, Jesus, fehlerlos und dadurch schuldlos war, hat Gott nämlich auch seinen Tod annehmen können als Sühne für meine Schuld, für meine Niederlage, für mein Versagen. Und so ist es dann doch möglich, obwohl ich schuldig geworden bin und auch schuldig werde, an seinem Sieg teilhaben und die Vergebung empfange, wo ich meine Schuld bekenne und umkehre. Wir haben das eben aus der Schriftlesung gehört. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und im Epheserbrief heißt es, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller, du kannst ja übersetzen, von jeder Sünde. Und wenn wir sündigen, haben wir auch im 1. Johannesbrief eben gehört, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Oh, wie herrlich. Ich habe die Vergebung, auch da, wo ich zugebissen habe, wenn ich ihn um Vergebung bitte. Okay, kommen wir zu der zweiten Versuchung. Die erste war also, beiß ruhig zu. Die zweite heißt, stürz ruhig ab. Da führt der Teufel Jesus auf das Dach des Tempels, musst du dir vorstellen, 150 Meter hoch. Und wenn du so 150 Meter so über der Erde bist, hast du eine super Aussicht. Also von oben die super Aussicht, vor den Leuten da unten die größte Publicity. Und jetzt kommt's. Na, wie wär's, Jesus? Wie wär's mit so einem kurzen Schauflug über die Köpfe hinweg und danach das Bad in der Menge? Das wird doch bestimmt Pluspunkte einbringen. Was glaubst du, wie die Leute auf dich fliegen werden? Die werden dich für ihr Leben nicht mehr vergessen. Du brauchst doch keine Angst haben, dass dir was passiert. In deinen Heiligen Schriften steht ja, Engel werden kommen, du wirst nicht mal eine kleine Schramme abkriegen. Das wär's doch, Jesus. Los, stürz ab. Stürz dich ruhig nieder. Das ist Werbung für deine Sache, mach's. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass jeder andere reingefallen wäre auf diesen Applaus und dieses Bad in der Menge. Aber der Jesus sieht weiter. Er will kein Schauwunder. Er will sich auch nicht um meinetwegen, meinetwegen von der Zinne des Stempels stürzen, sondern wo hat er sich um meinetwegen, wo ist er gestürzt? In seinem Tod am Kreuz. Da ist er gestürzt. Und das wollte er. Und denken wir daran, Jesus wirklich, das hat Jesus versucht wie wir. Die Versuchung war da. Ja? Er hat ja die Macht, da drüber zu fliegen, wenn nichts passiert. Aber er ist nicht gesprungen. Ohne Sünde heißt es im Hebräerbrief. Versucht wie wir ohne Sünde. Er ist nicht gesprungen. Und was hielt ihn davon ab? Weißt du, was ihn davon abhält? Ich will es dir sagen. Die Liebe. Die Liebe zu uns Menschen, zu dir und mir. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus in diesem Moment dachte, wo diese Versuchung kam, nein, ich springe nicht, ich stürze nicht darunter, denn es gibt die ganz vielen Gestürzten. Ganz vielen Gestürzten durch die Jahrhunderte hindurch, die muss ich trösten. Und die Gefallenen, die muss ich aufrichten. Und da liegen so viele auf der Nase, weil sie auf der Suche nach ihrem Leben, nach dem Sinn des Lebens so viel ausprobiert haben und dann doch abgestürzt sind. Und dabei bin ich doch gekommen, damit man das Leben in vollem Genüge hat. Dass in der Verbindung mit mir, in dem Leben mit mir, ich wirklich das Leben gebe, das sich lohnt. Oder da liegen manche Beziehungen am Boden. Männer und Frauen, die an den Idealen ihrer Ehe kläglich gescheitert sind. Und da muss ich der Dritte als Heiland in ihrer Ehe werden. Nochmal zurück, ihr Lieben. Was wäre geschehen, wenn Jesus dieser Versuchung nachgekommen wäre? Klar, wäre da bestimmt groß herausgekommen. Aber nochmal zurück, sein Lebenswerk bestand nicht im Groß herauszukommen. Sondern er hat sein Leben ja mal so beschrieben, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und er ist gekommen, um uns, die wir immer wieder hinabstürzen, die wir auch immer wieder auf die Nase fallen, um uns wieder heraufzuholen, um uns auf die Beine zu stellen. Und sage, klar, du bist gestürzt. Aber hier, komm. Nimm meine Hand. Ich vergebe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir auf dem Weg weiter in mir nach. Ich will dir das Leben geben, was sich wirklich lohnt. So ist der Herr. Und deshalb stürzt er nicht ab, sondern stürzt sich in den Tod, um uns das Leben zu geben. Uns mit Gott zu versöhnen, um uns Halt, Sinn, Geborgenheit zu geben. Glaubst du das? Weißt du das? Und so begegnet er dem Teufel mit den Worten, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, also ihn nicht herausfordern. Beiß ruhig zu, stürz ruhig ab und das Dritte ist, knie ruhig nieder. So, jetzt führt der Teufel ihn auf einem hohen Berg, zeigt ihm die ganze Macht, Schönheit dieser Welt und bietet sie ihm an. Wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, dann gebe ich dir alles. Denn der Teufel hat Macht über diese Welt. Paulus hat ihn den Gott dieser Welt genannt. Jesus hat ihn den Fürsten dieser Welt genannt. Und in dieser Welt ist der Teufel nun mal los. Und dabei muss man ja sagen, ist ja nicht immer so das hässliche Böse. Oder der hässliche Böse ist auch. Aber er ist auch oft der Engel des, oder verkleidet sich als Engel des Lichtes. Und das Böse ist ja manchmal auch faszinierend schön. Was für eine Versuchung für Jesus. Er kann alle Macht, alle Herrlichkeit haben, ohne den Weg ins Leiden zu gehen. Ohne ans Kreuz zu gehen. Jesus, fall nieder, knie ruhig nieder, das ist deine Chance. Alle Macht gehört dir, alle Herrlichkeit gehört dir jetzt schon hier. Du bist angesehen, du bist geachtet, am Kreuz bist du verflucht.
Der Weg des Kreuzes, das ist der Schandweg. Da bist du verspottet und ausgelacht. Das ist der Weg des Scheiterns. Auf Jesus, fall nieder, damit du das nicht machen brauchst. Doch hier sieht Jesus wieder die Menschheit. Durch die Jahrhunderte hindurch, bis heute 2026 und darüber hinaus. Sieht jeden Einzelnen, sieht dich und mich. Er sieht, wie wir die Macht des Bösen oft Raum in unserem Leben geben, wo wir sagen müssen, das Gute, das ich will, das gelingt mir nicht, das Schlechte, das Böse, das tue ich. Und da sieht uns Jesus beladen mit Sünde und Schuld. Da sieht er mein Innerstes, mein Herz, Dunkelheit, die mich umgibt. Jesus sieht die ganze verlorene Menschheit. Und was sagt er dann zum Teufel? Weg! Hebe dich weg, Satan! Eins gilt auf dieser Erde, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner Kraft. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Weg! Hebe dich weg, Satan! So begegnet er ihm hier. Und wir können eigentlich jetzt, wenn wir es mal alles jetzt zusammenfassen, müssen wir sagen, dass Jesus die Versuchungen durchgestanden hat, die hat er doch für uns durchgestanden, für unsere Niederlagen, denen uns das ja nicht immer so klar ist, dass wir Gott allein anbeten und dienen sollen. Und er hat alles widerstanden bis zum Tod. Warum? Ich wiederhole es gerne. Um uns das wahre Leben zu bringen. Und das kriegst du nur in deiner Beziehung, in deiner Abhängigkeit zu dem lebendigen Gott. Er hat Satan besiegt. Er hat, in diesen drei Versuchungen ist er ja als Sieger herausgegangen. Und das Ganze war ja hiermit noch nicht Schluss. Wenn du das Lukas-Evangelium liest, dann heißt es dort, da verließ ihn der Teufel eine Zeit lang. Das heißt, er kam wieder. Also Jesus war auch Zeit seines Lebens immer wieder diesen Angriffen ausgesetzt. Aber der Teufel kann wüten, wie er will. Er konnte den Herrn Jesus nicht von seinem Heilshandeln am Kreuz abbringen. Und dann ist Jesus gestorben und der Gott nimmt dieses Opfer an, indem er Jesus von den Toten auferweckt und Jesus lebt. Und deswegen also, sein Tod und seine Auferstehung ist immer der Sieger, er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und wenn wir zu ihm gehören, dann stehen wir immer auf der Seite des Siegers. Nur das Problem ist, der Teufel wird erst besiegt sein oder er wird erst mal gebunden werden, 1000 Jahre, wenn der Herr Jesus wiederkommt und sein messianisches Reich aufrichtet, dann kann er nichts mehr machen, wird er gebunden sein. Und dann wird er, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue erschaffen wird, wird der Teufel völlig in den Feuersee geworfen und hat überhaupt keine Macht mehr. Aber bis dato sind wir auf dieser Erde und wir erleben ja immer wieder auch sein Angegriffensein. Und die Sache ist jetzt die, was ist, wenn ich zubeiße? Was ist, wenn ich abstürze? Was ist, wenn ich niederknie? Muss ich verzweifeln, wenn ich der Versuchung erlegen bin? Ihr lieben Mitchristen, ich möchte euch das wirklich ins Herz schreiben, heute Morgen. Ich möchte euch das ins Herz schreiben. Schauen wir dann nur auf unsere Niederlagen, dann hat der Satan uns am Wickel. Dann kommt das nämlich, dann redet er uns nämlich ein, du taugst doch nichts. Du Versager, du brauchst doch gar nicht erst um Vergebung bitten. Zu wie viel Mal willst du für diese Schuld um Vergebung bitten? Satan hat nur ein Ziel, uns Menschen um den Sieg zu bringen, den wir durch Jesus Christus haben. Und er ist der Diabolos. Und Diabolos heißt übersetzt der Durcheinanderbringer. Oh ja, wünscht sich sowas, wenn es in deinem Leben total durcheinander geht und dass du nicht mehr auf den Herrn schaust. Aber dann gibt es nur dieses, hebe dich weg, Satan.
Jesus ist Sieger, Jesus ist der Herr und daran halte ich mich 100% fest. Warum? Ich bin nicht Sieger, aber ich kann mich doch unter den Sieg Jesu stellen und Jesus selbst hat die Versuchungen durchlitten. Und weil er das durchlitten hat, ist er ja auch derjenige, der für mich beim Vater einsteht, und der mein Fürsprecher ist, wenn ich versagt habe. Und wie oft? Immer, wenn ich um Vergebung bitte. Und deswegen, also, wir brauchen uns wegen unserem Versagen nicht zu verstecken, auch unsere Niederlagen nicht zu verheimlichen. Bringen wir zu Jesus. Ich habe es schon gesagt am Anfang dieser Predigt. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen. Und dass ich da so zu ihm komme und ihm das so bringe, denn Jesus, der hat totales Verständnis für uns. Und der hat wirklich, glaub mir, mehr Verständnis, wie ich manchmal mit mir selber habe. Warum? Weil er es durchgelitten hat. Weil er es durchgemacht hat. Und deswegen, also wir verheimlichen nichts, wir bringen es ihm und wir wissen, er steht zu seinem Wort und er vergibt uns und richtet uns auf und dann gehen wir wieder und dann fallen wir und dann nehmen wir die Vergebung an und machen weiter. Und wir dürfen uns als auf den Sieg Jesu stellen. Denkt immer bitte daran, was der Jesus gesagt hat. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und dann sagt er, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und er freut sich, wenn wir dann immer wieder zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Und weißt du, in dieser Beziehung zum Herrn, in diesem Leben aus dem Kreislauf der Vergebung, da passiert was. Und zwar werden wir dadurch immer mehr an den Herrn gebunden, immer enger. Und je enger wir uns an Christus binden, umso schwieriger wird dann auch der Versucher mit seinem Beiß ruhig zu, stürz ruhig ab, knie ruhig nieder, mich zu Fall bringen können. Ich glaube, ich bin noch am Ende der Predigt. Ich glaube, ich habe das alles gesagt, worum es geht. Und ich hoffe, wir haben es ein bisschen verstanden, wäre gut, weil wir sind ja super jetzt hier zusammen, aber wir gehen gleich groß und dann kommen wir in den Alltag oder morgen und alles, dieses Heftige. Aber denk daran, du hast einen Herrn, der das alles durchgemacht hat und versucht wie wir ohne Sünde. Und deshalb gehen wir zu ihm und leben aus dem Kreislauf der Vergebung und leben mit ihm und gehen mit ihm durch das Leben. Und zu so einem Herrn gehören wir, und da kann ich nur sagen, wohl dem, dass wir Jesus haben. Denn der lässt uns niemals im Stich. Amen. Ich bete mit uns. Oh Jesus, du siehst unser Leben. Du siehst, wo wir in Versuchung zugebissen haben, wo wir abgestürzt sind, stürzt ruhig nieder, wo wir vor dem Bösen gekniet haben, indem wir seinen Willen getan haben. Wir haben dich heute Morgen ja schon mal um Vergebung unserer Schuld gebeten und wir glauben, dass du uns vergibst, da wo wir bekennen und danken dir, dass wir vor dir geheiligt, reinige Leute sind und vor dir, Vater im Himmel, ja auch, weil dein Sohn für uns eintritt, unser Fürsprecher ist. Vielen Dank dafür. Und so als deine Kinder wollen wir voller Zuversicht durch das Leben gehen, auch in die neue Woche hinein. Wer weiß, was da wieder an Herausforderungen kommen, an Versuchungen, an Anfechtungen, all diesen Mist. Aber wir dürfen wissen, wir sind bei dir gut geborgen in deiner Hand. Und wir möchten einfach bitten, halte du uns auch ganz fest, Herr Jesus. Das haben wir echt nötig. Amen. Jetzt singen wir ein schönes Lied, und zwar dieses Lied, Lass mich das Ziel erreichen.